Vielen Dank, Eike, für die nette Begrüßung. Du weißt, dass ich wieder Teppichklebeband auf deinen Stuhl geklebt habe, damit du nicht wegläufst, falls es dir nicht gefällt. Oder wenn, dann nur mit Stuhl. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Meine deutsche Bibelübersetzung braucht für Sprüche 29, Vers 18, 16 Worte. Salomo brauchte auf Hebräisch für diesen Satz 7 Worte. Es ist also wohl nachvollziehbar, dass man Salomos Aussage in ihrer Bedeutung irgendwie einschränkt, wenn man sie so stark ergänzen muss, damit man irgendwie einen Satz in halbwegs gutem Deutsch hinbekommt. Also um diesen Bibelvers, den ich gelesen habe, 100% wörtlich zu übersetzen oder wiederzugeben, müsste es dann ungefähr so heißen: Nix gucken, durcheinanderfallendes Volk, Lebensanleitung beachtend, glücklich. Das wären 7 Worte. Ich sage das nochmal, weil es ein bisschen schwer zu verstehen, aber so denkt man auf Hebräisch. Nix gucken, durcheinanderfallendes Volk, Lebensanleitung beachtend, glücklich. Also wenn ich das nochmal in ganz eigenen Worten wiedergeben würde und das versuche zusammenzufassen, was Salomo sagen wollte, wird es für mich so klingen: Wenn du keine Vision hast, landest du im Chaos. Wenn du Gottes Ziel und Plan für dein Leben kennst und umsetzt, dann bist du glücklich. Wenn du keine Vision hast, landest du im Chaos. Aber wenn du Gottes Ziel und Plan für dein Leben kennst, dann bist du glücklich. Der Titel dieser Predigt würde heißen: Du musst es sehen. Du musst es sehen. Was meine ich damit? Und das hebräische Wort, das Salomo hier gebraucht für Vision oder Schau oder auch Offenbarung, wie immer du es übersetzen möchtest, das heißt Chason. Und gemeint ist, dass man physisch oder geistlich oder von einer Idee her etwas sieht, vor sich sieht. So dieses Sehen, dieses etwas vor sich haben, das ist meiner Meinung nach für dein Leben existenziell wichtig. Es gibt so eine alte Geschichte über Walt Disney, die geht ungefähr so. Er träumte von Disney World und er hat es entworfen und es wurde gebaut, aber während der Bauphase ist Walt Disney gestorben. Als die Eröffnungsfeier von Disney World stattfand, wurde seine Frau gefragt oder ihr wurde gesagt: Wie schön wäre das gewesen, wenn Walt das hier gesehen hätte. Die Antwort seiner Frau war: Er hat es gesehen. Das ist das, was ich dir vermitteln möchte. Du musst es sehen. Du musst es vor dir sehen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Nur dann hast du das Bild vor Augen, dem du nacheifern, nach dem du streben, nach dem du dich ausstrecken kannst. Ich möchte noch einmal mit uns beten, und weil ihr schon einen Augenblick sitzt und auch ziemlich gegessen habt jetzt gerade, lade ich euch ein, dass ihr einmal mit mir zusammen aufsteht, euch noch einmal schüttelt, vielleicht ein bisschen warm schüttelt und alle Müdigkeit einmal aus den Gliedern herausrüttelt. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Und ich bete, dass du uns mit deinem Heiligen Geist begegnest, dass du uns innerlich belebst, uns lebendig machst. Mein Gebet ist, dass du durch die kurzen Worte der Bibelverse, die ich zitiere, und durch die Gedanken, die ich dazu auslegen möchte, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns erwächst, dass du in unserem Leben etwas Neues schaffst, dass du unser Leben erneuerst, dass du ja auch Heilung, Befreiung, dass du Wiederherstellung in unserem Leben schenkst und hineinwirkst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist Gottes, und mach du dein Wort lebendig, mach es wie ein Schwert, das trennt, und auch wie ein Hammer, der durchschlägt. Wirk du, Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Wenn du keine Vision hast, landest du im Chaos. Wenn du Gottes Ziel und Plan für dich kennst und umsetzt, bist du glücklich. Ich möchte drei Worte wieder aufgreifen und es sind nur drei Worte, das heißt, es wird auch eine Drei-Punkte-Predigt, also du bist rechtzeitig zum Mittag zu Hause, aber drei Worte, die ich in der letzten Predigt am Ende schon mal reingeschmissen habe. Und zwar sind es die drei Wie-Worte: Warum, Was und Wie. Warum, Was und Wie. Und stell dir das doch einfach wie drei konzentrische Kreise vor und in dem mittleren steht Warum? Hey, ich möchte, dass du heute Morgen dein persönliches Warum für dich entdeckst. Warum lebst du? Warum bist du da? Warum hat Gott Leben in dich hineingehaucht? Ich möchte, dass du hier rausgehst und sagst, ich weiß, warum. Und dann möchte ich, dass du dein Was für dich findest. Was ist mein Auftrag? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich auf dieser Erde unterwegs? Was soll ich an Spuren hinterlassen im Laufe meines Lebens? Und ich wünsche mir für dich, dass du dein Wie entdeckst. Wie kriege ich das jetzt hin? Das Problem von uns Menschen heute ist aber, möchte ich mal behaupten, dass wir uns sehr, sehr viel mit dem Wie beschäftigen und oft unser Warum und unser Was gar nicht kennen. Wir beschäftigen uns damit, wie baue ich mein Haus? Wie gestalte ich meine Karriere? Wie plane ich meine Familie? Wie fliege ich in Urlaub? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und das Ding ist, dass wenn wir uns auf das Wie fokussieren, unser Warum unklar bleibt und unser Leben keine Erfüllung findet. So, die Menschen in der heutigen Zeit sind eigentlich so ein Stück weit wie zwei Seeleute, die betrunken durch den Hafen torkeln und sich fragen, wo ist eigentlich unser Schiff? Und während sie sich fragen, wo ist eigentlich unser Schiff, kommt ihnen ein 4- oder 5-Sterne-Admiral entgegen und sie laufen auf den zu und fragen ihn, hey, du, weißt du, wo unser Schiff ist? Und er schaut sie an und sagt, hey, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Guckt einer von den Seeleuten zu dem anderen und sagt, also weißt du, ich dachte, wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen, aber der weiß nicht mal, wer er ist. Und ich glaube, das ist die Menschheit von heute. Ich glaube, so sind die Menschen. Sie wissen nicht, wohin und sie wissen auch nicht, woher. Sie wissen nicht, wer sie sind und wohin sie gehen sollen. Und ich möchte das heute Morgen für uns zumindest ändern. Und dann darfst du diesen Lebensinhalt, diesen Lebensplan, dieses Lebensziel in diese Gesellschaft hineintragen. Hey, lass mich mal mit einem Zitat weitermachen. Das heißt ungefähr so, und das stammt von Dallas Willard, das ist mein erklärter Lieblingsautor. Und das Gute ist, der ist schon gestorben. Das heißt, der kann nicht mehr vom Glauben abfallen. Was er gesagt hat, das ist und bleibt einfach gut. Es geht weniger darum, was man im Leben alles erreicht, sondern mehr darum, wer man im Leben wird. Ich finde diesen Satz ziemlich gut. Es geht weniger darum, was man im Leben alles erreicht, obwohl darum geht es ja auch. Und ich will dir was sagen. Wenn du die Person wirst, die Gott haben möchte, dann wirst du auch Dinge erreichen in deinem Leben. Aber das ist nicht das Primäre. Viel wichtiger ist, wer du im Laufe deines Lebens wirst. Ich mag es mir vorzustellen, wie ich mit 112 Jahren auf meinem Sterbebett liege. Das Gute ist, wenn meine Frau auch 112 wird, ist sie dann noch da und reicht mir Suppe und leichte Kost. Und ich stelle mir vor, wie meine ganze Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder und die, ich weiß nicht, wie viele es dann sind, 47 Urenkelkinder oder so, alle rund um mein Bett sitzen und sich daran freuen, dass sie noch einmal Zeit mit mir verbringen dürfen. Das ist das, was ich mir wünsche. Aber weißt du, dieses Ereignis wird in unserer Zukunft nicht selbstverständlich sein. Denn lass mich dir eine Sache sagen. Die Altenheime sind voll von Menschen, die dort alleine sitzen. Und niemand möchte sich in ihrer Gegenwart aufhalten. Und das Ding ist, dass wir an diesem Punkt heute in unserem Leben überlegen müssen, wer möchte ich sein, wenn ich eines Tages diese Erde verlasse. Und das wird definieren, wo und mit wem du dann zusammen sein wirst. Weißt du? Das Ding ist, es geht weniger darum, was man im Leben alles erreicht, sondern vielmehr darum, wer man im Leben wird. Und du kannst nur der Mensch werden, den Gott haben will, wenn du eine Vision, wenn du dein Warum, den Grund deiner Existenz auf dieser Erde kennst. Ich möchte mit uns auf das Warum, auf das Was und auf das Wie ein paar ganz kurze Antworten aus dem Epheserbrief finden. Drei kurze Punkte aus dem Reichtum dieses mega krassen biblischen Buches. Tut ihm fast Gewalt an, dem Paulus so kurze Sätze rauszuziehen, aber ich glaube, die führen uns an einige wichtige Punkte, an einige wichtige Gedanken unseres Daseins. Im Epheser im ersten Kapitel, im Vers 12, da steht, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Und Paulus wiederholt diese Formulierung in diesem ersten Kapitel, in den ersten Versen, dreimal in ähnlicher Art und Weise. Er redet zuerst darüber, was der Vater im Himmel über dich gedacht hat und was er mit deiner Erlösung zu tun hat. Und er formuliert es genial. Und er schließt diesen Gedankengang ab mit, damit du was bist zum Preise seiner Herrlichkeit. Und dann redet er darüber, was Jesus Christus für dich getan hat, dass er sein Blut vergossen hat, dich erkauft hat. Und er schließt diesen Gedankengang ab mit den Worten, damit du etwas bist zum Preise seiner Herrlichkeit. Und dann redet er noch darüber, dass der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, dich versiegelt hat, damit du wirklich in dieser Erlösung am Ende im Himmel ankommst. Und er sagt, das geschieht, damit du zum Preise der Herrlichkeit Gottes bist. Und dieser Gedanke, den ich gelesen habe im 12. Vers, das ist der mittlere. Und da heißt es, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Weißt du, dein Warum, das ist so vielfältig und so facettenreich, wie wir hier als Leute heute Morgen zusammensitzen. Aber ein Warum haben wir alle miteinander gemeinsam. Gott hat dich und mich gemacht. Und zwar für eine Beziehung mit sich selber. Und der Kern, die Essenz unserer Existenz ist es, dass wir ihm, Gott, dem Vater, Ehre bringen. Unser Leben hat die Bestimmung, unser Warum, das ist ja eigentlich unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist es, Gott zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu preisen, aus unserem Leben heraus etwas von seiner Güte, von seiner Herrlichkeit, von seiner Gnade und Liebe strahlen zu lassen. Herr, lass mich eine Sache ganz klarstellen heute Morgen. Du kannst kein erfülltes Leben haben, wenn nicht Gott das Zentrum deines Lebens ist. Es ist nicht möglich. Weil du bist so geschaffen, so konzipiert, dass in dir drinne ein Raum ist, in dem Gott leben möchte. Und wenn Gott nicht in diesem Raum lebt, dann fehlt da etwas und du kannst es mit nichts anderem füllen. Es ist dann wie ein Vakuum. Egal, was du reinschmeißt, es wird immer verloren gehen. Es ist wie ein schwarzes Loch im Universum. Egal, wie viele Planeten und Sterne reinfliegen, es wird immer irgendwie einfach weg sein. Dieser Raum ist nur durch Gott zu füllen und ansonsten bleibt er leer. Weißt du, dieses Warum haben wir gemeinsam. Und so individuell du auch deine persönlichen Lebensziele, deinen Lebenssinn gestaltest, das muss das Fundament sein. Gott hat uns mit der Ewigkeit im Herzen geschaffen, so heißt es im Prediger. Wir sehnen uns innerlich danach, alle Zeit mit Gott zusammen zu sein. Unser Warum? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Lass mich noch einen Nebensatz anfügen. Warum Kirche? Ganz einfach, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Weil es die Erlösung in Jesus Christus gibt. Das ist das Warum für unser Miteinander. Das ist der einzige Grund. Es gibt gar keinen anderen. Warum? Weil Jesus uns erlöst hat. Und jetzt preisen wir ihn auch gemeinsam, individuell und gemeinsam. Und wir wollen, dass immer noch mehr Menschen mitpreisen. Und damit kommen wir vom Warum unserer Bestimmung auch schon zum Was. Unsere Berufung, unser Auftrag. In Epheser 1,18, da schreibt Paulus weiter, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Wenn du dein Warum kennst, ich bin zum Preise der Herrlichkeit Gottes, kannst du dich damit beschäftigen, was soll ich nun für Gott auf dieser Erde bewirken? Und mach das immer nur in dieser Reihenfolge. Versuch nicht, irgendwas zu machen, ohne im Blick zu haben, warum du es tust. Und das betrifft übrigens jeden Lebensbereich und jede Entscheidung. Es ist immer ratsam, zuerst nach dem Warum zu fragen. Lass mich das im einfachen Beispiel illustrieren. Du möchtest dir ein Auto kaufen. Stell dir als erstes die Frage, warum möchtest du dir ein Auto kaufen? Und frag dich nicht als erstes, wie soll mein Auto aussehen? Das ist riskant. Es wird dann teuer. Teurer, als du dir leisten kannst. Das Warum ist immer der erste Gedanke. Der zweite darf sein, was? Paulus schreibt hier, ich bete darum, dass Gott dir die Augen öffnet, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Und ich finde es genial, dass hier zwei so starke Worte stehen. Hoffnung und Berufung. Hey, Gott hat Auftrag für dein Leben. Und einen Auftrag zu haben, etwas, das ich umsetzen möchte, etwas, das ich erreichen möchte, das bedeutet auch, ich habe Hoffnung, weil ich habe die Erwartung, dass es zu Erfolgen kommt, dass ich etwas Neues erlebe, dass etwas in die Realität kommt. Und Hoffnung und Aufgabe füllen unser Leben mit Substanz. Einen Sinn zu haben, aber keine Aufgabe, ist schwierig. Aber Sinn und Aufgabe zu haben, ist Reichtum im Leben. Hey, was ist dein persönlicher Auftrag? Und ich spreche hier nicht nur über unsere geistlichen Berufungen in Anführungsstrichen. Die haben wir auch alle. Jeder von uns ist dazu berufen, etwas für Gott auf der Erde zu bewirken. Und eigentlich sollte alles, was du auf der Erde tust und alles, was du lebst, für dich auf Gott hinausgerichtet sein. Aber du hast so viele geniale Aufgaben, deine Familie, deine Ehe, deinen Beruf und so weiter. Hey, was ist deine persönliche Aufgabe? Was willst du hier auf der Erde erreichen? Was macht dich aus? Kann ich für dich nicht beantworten. Weil so einzigartig wie du bist, so einzigartig ist auch die Kombination dieser bunte Blumenstrauß von Berufung, die Gott in dein Leben gelegt hat. Aber lass mich eine Sache ganz deutlich sagen. Bestimmung und Berufung, warum und was, sucht man sich nicht selber aus. Sondern es wurzelt darin, wie Gott dich geschaffen hat. Weißt du, wenn ich selber aussuchen könnte, was meine Berufung wäre, dann wäre ich Lobpreisleiter. Ja, da wird viel mehr geklatscht und gejubelt als bei Predigern. Und hey, wie cool wäre das? Weißt du, da stehe ich da so und singe und weißt du, ich wollte es eigentlich schon mal starten, da hat Gott gesagt, tu es nicht. Ich habe ihn gefragt, warum nicht? Der sagt, ich will, dass die Gemeinde lebt und weiterlebt. Ja, hey, ich kann es mir nicht aussuchen. Ich darf sprechen, aber nicht singen. Und das ist gut für eure Ohren, ist gesund für euch. Und genauso ist es mit dir auch. Es gibt etwas, was Gott in dich hineingelegt hat und finde es heraus. Und wenn du es gefunden hast und du tust es für Gott, hey, es wird dein Leben bereichern, es wird dein Leben schön machen. Einfach nein, aber schön. Es gibt so viele Dinge, die Gott mit dir vorhat. Finde dein Was. Finde dein persönliches Was. Als Kirche haben wir auch ein Was von Gott bekommen, nämlich Menschen zu Jesus zu bringen. Ich kenne nur eine Aufgabe, die Gott der Kirche gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne nur eine, Macht zu Jüngern. Ich habe noch keine andere in der Bibel gefunden. Das kann viele Facetten haben, von sozialen Dingen bis was weiß ich was, zu ganz, ganz, ganz viele Ausprägungen. Aber eigentlich der Kernauftrag, den Gott gegeben hat, ist einfach nur Macht zu Jüngern. Also schaff neue Leute ran, dass sie Jesus kennenlernen und bring denen, die schon da sind, bei, wie Jesus gelebt hat. Das ist die Aufgabe von Kirche. Und es gibt gar keine andere. Kirche ist gar nicht kompliziert, ist der Hammer, oder? Ja. Die kürzeste Satzung der Kirchengeschichte, Macht zu Jüngern. Punkt. Und ich sage es noch einmal. Vergiss nie, bei deiner Berufung und bei deiner Bestimmung ist es Gott, der festgelegt hat. Gott hat dich gemacht. Finde heraus, wie Gott dich gemacht hat. Und du wirst ein erfülltes Leben haben. Aber weißt du, das ist das Problem mit den Menschen heutzutage. Man möchte gerne bestimmen, wer bin ich, was bin ich, was ist mein Auftrag. Das Problem dabei ist, dass man dann an den Dingen, die man wirklich kann und in denen man wirklich glücklich wäre, vorbeilebt. Warum unsere Bestimmung, was unsere Berufung, wie jetzt? Wie kriege ich die Bestimmung und die Berufung jetzt hier auf der Erde gelebt? Wie funktioniert das praktisch? Bis jetzt ist es ja ein bisschen theoretisch. Also ich bin gemacht, um Gott zur Ehre zu sein. Ich habe einen Auftrag von Gott, den ich hier auf der Erde ausleben kann. Das klingt alles super, aber wie? Ich habe einen Vers im Epheserbrief entdeckt. Also wenn man mich fragen würde, hast du einen Lieblingsvers, würde ich, glaube ich, sagen, das ist der hier. Deswegen würde ich noch ein paar Minuten mit euch darüber sprechen. Und ich frage nicht, ob es okay ist, ich mache das einfach. Weil Eike ist sowieso festgeklebt, von daher, einer hört zu. In Epheser 2, Vers 10, da steht nämlich Folgendes, und ich lese euch das einfach mal vor. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist, glaube ich, kann man es sagen, dass es einen Vers gibt, der genialste in der Bibel ist? Also ich glaube, dann ist es der hier. Ich lese den nochmal vor, weil der ist so gut, dass du am besten noch einmal genau zuhörst. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lass mich das nochmal ein bisschen Wort für Wort erklären, und zwar unter drei Begriffen: geschaffen, neu geschaffen, zu gottgegebenen Möglichkeiten. Geschaffen, neu geschaffen, zu gottgegebenen Möglichkeiten. Hey, der ein oder andere von euch muss es einmal hören. Es betrifft noch einmal das Warum, aber ich erzähle es dir trotzdem nochmal. Du bist von Gott geschaffen. Das ist die wichtigste Wahrheit in deinem Leben. Du bist nicht durch Zufall entstanden. Es gibt eigentlich niemanden, der durch Zufall entstanden ist. Es mag einen Menschen geben, der reiner Zufall heißt. Also, aber das wäre dann einfach nur reiner Zufall. Aber reiner Zufall wäre nicht aus Zufall entstanden, sondern jeder Mensch, der auf dieser Erde existiert, wurde von Gott gemacht. Und ich möchte das noch einmal, so wie es der Epheserbrief darstellt, für dich illustrieren, weil ich glaube, dass du es heute Morgen hören musst. Gott hat dich nicht einfach irgendwann gemacht. Also er saß nicht auf seinem Thron und dachte so, heute ist der 20. Dezember 1972, ist ein guter Tag, okay, kommt Marco Feld ins Leben, plupp, und dann war er da. So war das nicht. Gott saß vor allen Ewigkeiten außerhalb von Raum und Zeit, das heißt ewig. Ewig an seinem Schreibtisch im Himmel. Und er hat wie Geppetto, der alte Tischler oder Schreiner, seine Ziehharmonika-Lampe über den Schreibtisch gezogen und hat auf dem Reißbrett dich entworfen, so wie du sein sollst. Und er hat sich eine Ewigkeit dafür Zeit genommen. Er hat jede Windung deines Gehirns geplant. Er hat jedes Haar auf deinen Kopf geplant. Bei manchen hat es länger gedauert, bei manchen weniger. Aber er hat jedes einzelne Haar, jeden Schnörkel in deinem Ohr, die Länge deiner Nase, die Größe deines Körpers, er hat alles detailgenau geplant und auf einem Reißbrett oder in einem Aktenordner festgehalten und für sich im Herzen bewahrt. Und er hat diesen Gedanken in seinem Herzen getragen, bis irgendwann der Zeitpunkt war, als deine Mutter und dein Vater, das, was man im Biologieunterricht lernt, miteinander praktiziert haben. Und dann wurdest du gezeugt. Und in diesem Moment, als zwei Zellen sich miteinander vereint haben, bist du entstanden. Und Gott hat von sich selber etwas hineingehaucht in diese eigentlich eine Zelle mit zwei Zellkernen. Und dann ist daraus etwas gewachsen und das bist du. Und jetzt sagst du vielleicht, Marco, du beschreibst es so, als wäre das alles so traumhaft schön. Aber ich bin nicht gewollt gewesen. Ich bin nicht geplant gewesen. Ich bin durch einen Unfall entstanden. Ich hätte nicht da sein sollen. Weißt du was? Es mag sein, dass dein Vater und deine Mutter dich nicht gewollt und nicht geplant
gewollt haben, aber ich kenne eine Person, die hat dich gewollt und die heißt Gott. Er hat dich geschaffen. Er hat dich geschaffen. Und dann, fährt Paulus fort, wurdest du neu geschaffen. Irgendwann in deinem Leben ist dir Jesus Christus über den Weg gelaufen, hat dich gerufen und hat gesagt, weißt du was, ich habe dich schon geschaffen, aber jetzt mache ich dich nochmal neu, ich lasse dich von Neuem geboren werden. Ich hauche meinen, nachdem du deinen menschlichen Geist eingehaucht bekommen hast, hauche ich meinen Heiligen Geist in dich hinein, in dem Moment, als du Jesus Christus zu deinem Herrn gemacht hast. Jesus ist für dich gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Er wird wiederkommen, um dich zu holen, weil er dich neu gemacht hat. Neu geschaffen in Jesus. Also wir sind von Gott gemacht, zum richtigen Zeitpunkt, neu gemacht durch Jesus Christus. Und das eröffnet uns einen Lebensweg von Gott gegebenen Möglichkeiten. Ich bin jetzt nicht so ein Gartenfreak, aber ich stell mir vor, du hast einen riesigen Gemüsegarten und du gehst zur richtigen Zeit mit deinem Körbchen durch deinen Garten und du sammelst das ein, was schon reif ist, was schon fertig ist. Du ziehst ein paar Karotten, du pflückst ein paar Erbsen, du sammelst die Tomaten und du füllst deinen Korb mit den guten Dingen, die dein Garten für dich bereithält. Und so darf unser Leben sein, Leute. Wenn wir durch unser Leben gehen, an der Hand von Jesus Christus und unter der Leitung des Heiligen Geistes, dann ist unser Leben so, als wären wir Menschen, die durch den Garten gehen und sammeln die Früchte ein. Gott hat gute Dinge für dich vorbereitet. Weißt du, das heißt hier im Vers, so schreibt es die Elberfelder Bibel, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das hört sich ein bisschen an von der Sprache her wie Tick, Trick und Track und Fähnlein, Wieselschweif. Jeden Tag eine gute Tat. Kennt ihr das noch? Irgendjemand noch Mickey Maus gelesen? Okay, also Pfadfinderhandbuch, jeden Tag eine gute Tat. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier ist die Rede von guten Werken und das meint ein gelingendes Leben und wir sollen darin wandeln, also beständig darin laufen, immer in den Erfolgen Gottes laufen. Heißt es, dass wir immer Erfolg haben? Nein. Heißt es, dass es immer einfach ist? Nein, überhaupt nicht. Weißt du, zu unseren guten Werken gehört auch, dass sich unser Charakter verändert und das bedeutet, der muss durch Widerstände geschliffen werden. Aber das Wie unseres Lebens ist ein Laufen in den Gott gegebenen Möglichkeiten. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben unser Warum, unsere Vision, warum bin ich da, was ist meine Bestimmung, unser Was, was sind meine Ziele in diesem Leben, was ist meine Aufgabe, meine Berufung und wir brauchen unser Wie. Das heißt, du und ich, wir sind dazu gerufen, eine Strategie zu entwickeln, wie wir unsere Ziele mit Gott erreichen. Und das Erste an Strategie, was du haben solltest, ist, die Prioritäten richtig zu sortieren. Ich nenne dir mal meine Reihenfolge. Meine Reihenfolge ist als erstes Gott, als zweites ich, als drittes meine Ehe, dann meine Familie und zum Schluss Job und Berufung. Und meine Frau ist dabei. Und sie ist nicht zusammengezuckt, als ich gesagt habe, als erstes Gott, als zweites ich. Ja, ich will euch auch sagen, warum. Weil meine Frau weiß, wenn ich als erstes Gott liebe, ist es richtig gut. Weil die Liebe Gottes fließt in mein Leben und ich kann sie lieben, so wie es sein soll. Und wenn ich als zweites auf meinen Charakter achte und ihn von Gott formen lasse, tut es ihr auch besonders gut. Und dann kommt als drittes unsere Ehe, das, was wir ineinander investieren. Und diese Reihenfolge, so wie ich sie aufgezählt habe, darfst du für dein Leben in dieser Form auch festlegen. Und dann kannst du eine Strategie entwickeln, wie lebe ich meine Beziehung mit Jesus Christus? Welche Zeitfenster baue ich ein? Welche Bücher lese ich? Was mache ich in der Kirche? Und so weiter. Da kannst du eine Strategie entwerfen. Wie entwickle ich meinen Charakter? Weißt du, hey, darf ich ehrlich zu euch sein? Wir beschäftigen uns mit allem Möglichen, aber sehr wenig mit unserem Charakter. Aber unser Charakter ist das, was wir sind und wer wir am Ende unseres Lebens sind. Also wohin wir unseren Charakter entwickeln, wird bestimmen, was auf unserem Sterbebett los ist. es tut gut, Bücher über das innere Leben zu lesen, die Bibel anzuwenden auf unseren inneren Menschen. Hey, entwickle eine Strategie für deinen Charakter, für deine Ehe, wie sie besser wird, für deine Familie, wo du deine Kinder haben willst, für deinen Job, wie du es schaffst, befördert zu werden, für deine Berufung, was du für Gott tun kannst und für alle möglichen persönlichen Vorlieben, was du sonst noch so erreichen willst, wird noch Zeit genug sein, aber entwickle eine Strategie. Hey, lass mich das ganz deutlich sagen. Ich gehöre nicht zu den Christen, die denken, dass Gott meine Berufung einfach vom Himmel fallen lässt und dann bin ich morgen irgendwie plötzlich vor 30.000 Leuten am Predigen. Das wird nicht passieren. Niemand fällt mit einem Mikro vom Himmel und steht plötzlich da. Außer Mr. Bean vielleicht. Sonst keiner. Hey, du und ich, wir sind dazu gerufen, an unserer Berufung zu arbeiten. Wir brauchen Vision, Ziel und Strategie. Und ich komme auch schon zum Schluss. Warum, was, wie? Oder nenne es Bestimmung, Berufung und Plan. Oder Vision, Ziele und Strategie. Weißt du, aber ich kann mit dieser Predigt noch nicht ganz zufrieden sein, ohne noch einmal in dieser Schlusszielgeraden die Gnade Gottes so richtig massiv anzupreisen. Hey, wir können die Gnade Gottes nicht überbetonen, weil du könntest mich jetzt bis hierher falsch verstehen. Es könnte ja sein, dass ich gesagt hätte, streng dich unendlich doll an, damit du die Ziele deines Lebens erreichst. Und weißt du was? Du sollst dich auch anstrengen. Du sollst dich auch um ein Leben mit Gott bemühen. Du sollst dich für Veränderungen in dein Leben einsetzen. Aber versteh eine Sache mit mir zusammen. Ohne die Gnade Gottes sind wir verloren. Können wir uns nicht wirklich verändern. Nicht aus der Tiefe unseres Daseins heraus. Paulus setzt auf die Gnade und benutzt dieses Wort 12-mal im Epheserbrief. Der hat 6 Kapitel, also 2-mal pro Kapitel. Das Wort Gnade ist im Epheserbrief für ihn ungeheuer wichtig. Was ist das Gnade? Wenn ich euch fragen würde, würden einige von euch vielleicht sagen, ja, das heißt, dass man von der Strafe, vom Gericht begnadigt wird. Dass man in den Himmel darf, nicht gerichtet, nicht in die Hölle kommt. Ja, das mag auch stimmen, aber es ist viel, viel mehr. Gnade ist Gunst. Gnade ist Gunst, die vollkommene, unverdiente und vollkommene Gunst Gottes über unserem Leben. Okay, der Satz war mit vielen Vollkommens, aber das war Absicht, ich sage ihn nochmal. Gnade ist Gunst, die vollkommen, unverdiente und vollkommene Gunst Gottes über unserem Leben. Wir dürfen das verstehen, Gott hat nur gute Gedanken über uns. Und er bringt das Gute, das er denkt, auch in dein Leben hinein. Gnade Gottes bedeutet nicht nur gerettet zu sein, um in den Himmel zu gehen, sondern bedeutet befähigt zu sein, das Leben zu führen, das Gott mit dir vorhat. Und diese Art von Leben, die ist erfüllt und genial. Die Gnade befähigt uns im Hier und Jetzt, alles zu erreichen, was Gott mit uns vorhat, der Mensch zu werden, den Gott haben möchte. Das klingt ziemlich krass, deswegen halte ich hier nochmal kurz ein. Aber es ist die Realität. Die Gnade Gottes befähigt uns im Hier und Jetzt, von diesem Moment an, das zu erreichen, was Gott mit uns vorhat. Und der Mensch zu werden, den Gott haben möchte. Weißt du, Gott malt dir nicht Ziele vor Augen, die du nicht erreichen kannst. Das wäre ja fies. So ist Gott nicht drauf. Wir können das erreichen, was Gott mit uns vorhat. Aber lass mich noch was sagen. Die Gnade bewirkt auch die Verwandlung von all dem, was wir nicht erreicht haben. Die Gnade bewirkt auch die Verwandlung von all dem, was wir im Laufe des Lebens nicht erreicht haben, gerade nicht erreichen und nicht erreichen werden. Wenn wir vor Gott stehen, gestanden sind, jetzt stehen und in der Zukunft stehen werden, betrachtet er uns immer durch die Brille Jesus Christus und er sieht uns als den Menschen, den er haben wollte. Die Gnade Gottes ist so genial. Er sieht uns immer als die Menschen, die er geplant und gewollt hat. Er liebt uns. Meine Grundsatzvision ist, am Ende des Lebens möchte ich so sehr wie nur irgend möglich der Mensch sein, den Jesus geplant hatte und mit dem Leben, das Gott sich gedacht hatte. Und obwohl ich es bisher oft nicht geschafft habe, weiß ich, dass es immer noch möglich ist, weil die Gnade Gottes dazu befähigt. Das ist es, was die Bibel sagt. Klingt unerreichbar, ist doch erreichbar. Und ein bisschen unerreichbar, aber doch erreichbar durch die Gnade Gottes. Und was kannst du heute tun? Und hiermit wirklich der endgültige Schluss. 4 Action Steps und dann sind wir durch. Der erste Schritt, den du heute für dich festlegen kannst, ist: Mach Jesus zur absoluten Nummer 1 in deinem Leben. Und ich weiß, das wird in der Predigt ständig gesagt und wir alle denken, aber ich bin doch Christ, Jesus ist ja. Hey, lass mich das nochmal sagen. Mach Jesus zur wirklichen, zur echten Nummer 1 deines Lebens. So richtig zur Nummer 1. Als die Person, die dir alles sagen darf und wenn er es sagt, dann tust du es einfach. Mach Jesus zur Nummer 1 deines Lebens. Der zweite Schritt, definiere dein ganz persönliches Warum. Zur Ehre Gottes mit vielen persönlichen Facetten und denk daran, dass du zur Ehre Gottes geschaffen wurdest. Und der dritte und vierte Schritt, definiere dein persönliches Was und Wie. Und das kannst du selbst am allerbesten, weil du kennst dich. Und wenn du Gott fragst, zeigt er dir noch mehr über dich. Weißt du, die einzig wahre Erfüllung liegt darin, dass wir, du und ich, zur Ehre Gottes leben, in dem wandeln, was er vorbereitet hat und seine Frucht einsammeln. Wollen wir nochmal zusammen beten? Mögt ihr mit mir zusammen aufstehen? Und während ich jetzt nochmal bete, möchte ich dich ermutigen, auch zu reagieren. Es ist leicht, noch eine Predigt zu hören, es ist leicht, den Abschlusssegen mitzunehmen. Es ist nochmal was anderes, sich festzulegen, auch Schritte zu machen, Entscheidungen zu treffen, Strategien zu formen und das Leben tatsächlich zu verändern. Ich ermutige dich, mach heute Morgen Jesus zu deiner Nummer 1. Ich ermutige dich, leg dein persönliches Warum fest. Ich ermutige dich, überleg dir deinen Auftrag und form eine Strategie, wie du ihn umsetzen willst. Himmlischer Vater, ich bete, dass du in diesem Augenblick das ganze Gesagte in unseren Herzen so sortierst und versiegelst, dass zu jedem einzelnen kostbaren Menschen, der heute Morgen hier ist, das gesagt ist, was für heute nötig ist. Wirk du das, Herr. Das kann über das hinausgehen, was ich tatsächlich gesagt habe, weil deine Gnade einfach größer ist, Herr. Wirk du, Heiliger Geist. Und ich bete für jeden einzelnen meiner Geschwister hier heute Morgen, dass du das Warum, das Was und das Wie im Herzen in der richtigen Reihenfolge verankerst. Und dass mit diesem Punkt erfülltes Leben aus deiner Gnade geschehen kann. Heiliger Geist, mal du uns allen heute Morgen doch noch einmal Jesus Christus als geboren, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, verherrlicht vor Augen. Im Namen Jesu Christi, himmlischer Vater. Amen.